Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute sprechen wir über ein Buch, das sich dafür stark macht, dass das Sprechen über Klassenunterschiede nicht mehr von Scham bestimmt ist. Working Class Daughters, über Klasse sprechen, heißt der Text, den die beiden Schwestern Christina und Carolina Dreit herausgegeben haben. Mit einer von beiden spreche ich am Ende der Sendung. Doch zuerst geht es bei uns um zwei Bücher, die das Wesen der Liebe erkunden. Das eine stammt von der österreichischen Autorin Theodora Bauer, das andere vom israelischen Autor Eshkol Nevo. Im Studio ist Nora Karches. Theodora Bauer stammt aus Österreich und hat sich in ihren Romanen immer wieder mit ihrem Heimatland auseinandergesetzt. In ihrem Roman »Das Fell der Tante Mary« von 2014 hat sie sich mit den langen Schatten der NS-Zeit in Österreich befasst. Und in ihrem zweiten Roman »Chicago« ging es um Menschen, die in den 1920er Jahren aus dem Burgenland in die USA ausgewandert sind. Wie sich ihr dritter Roman liest, in dem es um eine Liebesgeschichte geht, nicht umsonst heißt der Roman »Glühen«, das weiß Gisa Funk.
Endlich mal raus. Raus aus der Großstadt, raus aus dem Unibetrieb und raus aus den eigenen intellektuell hochgetunten Gedankenschleifen. Danach sehnt sich die Literaturwissenschaftlerin und Arthur-Schnitzler-Expertin Lisa Marie Weinhager, die sich cool Lima nennt. Kurz entschlossen hat sie in den Sommerferien 2 Wochen Urlaub in einem völlig verschlafenen österreichischen Bergdorf gebucht.
Sie hatte sich diese Pension ausgesucht, weil es sie schon lange gab. Eigentlich war es die Jahreszahl über der Tür gewesen, die den Ausschlag gegeben hatte. 1862. Mit Google Street View gesehen und schon am Bildschirm war sie seltsam berührt gewesen. Die alte Frau, die die Pension führte, hatte sich am Telefon so angehört, als müsse sie über das gesamte Jahrhundert hinüberschreien.
Wenn man zufällig weiß, dass 1862 auch das Geburtsjahr des berühmten Wiener Skandalautors Arthur Schnitzler war, ahnt man bereits hier, was mit Bauers Heldin los ist. Sie leidet am sogenannten Madame Bovary-Syndrom. Das heißt, ähnlich wie Flauberts berühmte Romanheldin, verwechselt auch sie ständig ihr Leben mit Literatur. Sehnt sich nach der perfekten, romantisch-romanhaften Liebe. Als Literaturwissenschaftlerin hat sich Lima nämlich über die Jahre hinweg mit so vielen Texten von und zu österreichischen K&K-Autoren vollgesogen, dass sie nun nicht mehr so recht unterscheiden kann zwischen der Bücherwelt in ihrem Kopf und der Gegenwartsrealität. Die Folge ist, dass Lima auch in ihrem Alltag dauernd irgendwelche altmodischen Gestalten sieht, die nicht aus dem Österreich von heute stammen, sondern etwa aus Schnitzlers 1912 uraufgeführtem Theaterstück Reigen.
Plötzlich waren da die Hure und der Soldat. Sie trug ein abgewetztes, aber hochgeschlossenes Kleid, er einen glänzend gewichsten Schnurrbart. Und wenn so etwas möglich wäre? Wenn es möglich wäre, mit Schnitzler neu anzufangen.
Limas ersehnter Neuanfang per Rückversetzung in die österreichische Literaturvergangenheit sieht bei Bauer dann prompt so aus, dass sich ihre Heldin während des Urlaubs in einen hübschen Feldarbeiter verliebt, der bestens in Schnitzlers Erzählkosmos passt.
Still, als stieg er durch ein Gemälde, ging er seiner Arbeit nach. Der Wagen, das Pferd, die Sense in klirrenden Schwüngen durch die Luft.
Der altmodische Landbursche mag höchstwahrscheinlich nur herbeifantasiert sein, sozusagen gesteigerter Eskapismus. Ein vergnüglicher Aspekt dieser Realitätsverlustchronik jedoch besteht darin, dass die aus der Realität abdriftende Heldin Lima selbst immer wieder an der Echtheit ihres Liebesabenteuers zweifelt.
»Dass du da bist«, sagte sie, »das kann es doch gar nicht geben.« »Wieso nicht?«, fragte er. »Ich war doch gestern auch schon hier.«
Interessant an Glühen aber ist vor allem, wie positiv darin der bouvaristische Liebeswahn der Heldin aufgefasst wird. Denn ganz anders als einst bei Flaubert werden Limas erotisch-literarische Wunschfantasien bei Bauer eben gerade nicht als etwas höchst Gefährliches und Destruktives dargestellt, sondern ganz im Gegenteil, als etwas Heiliges bezeichnet und als heilsame Troststrategie inmitten einer vom Klimakollaps bedrohten Welt geschildert. Und nicht zuletzt auch als ein Akt weiblicher Selbstbefreiung.
Michael hatte Lima etwas genommen, das sie schon lang hatte loswerden wollen. Es war ganz ohne Mühe von ihr abgefallen.
Man sollte sich als Frau, so ruft einem dieser kleine, ungewöhnliche Roman zwischen den Zeilen zu, gerade heute, angesichts lauter verheerender Krisenmeldungen, nicht die Freude am Begehren und am Lieben madig machen lassen. Glühen kann man insofern auch als eine feministische Ermunterung lesen. Nämlich als Ermunterung, die eigenen amorösen Wunschträume ohne Hemmung frei und mutig auszuleben und dafür selbst eine Sprache zu finden, die ohne die sonst üblichen, oft abwertenden Frauenklischees auskommt, die vor allem von männlichen Autoren vorgegeben wurden. Für Lima jedenfalls entfaltet ihre Liebe zum sensenschwingenden Traummann Michael kathartische Wirkung und wird zu einem seelischen Rettungsanker. Und Theodora Bauer schafft es, diese nach gängigen Maßstäben verrückte, ja als pathologisch klassifizierte Schwärmerei so unkitschig und so anrührend zu erzählen, dass man gebannt mitfiebert.
Das war Gesa Funk, die Theodora Bauers Roman Glühen besprochen hat. Erschienen ist er im Verlag Rowohlt Berlin. 128 Seiten hat er und er kostet 22 Euro. Um Liebe, die in die Irre führt, um den schmalen Grat zwischen Einbildung und Wirklichkeit, geht es auch im neuen Buch von Eshkol Nevo. Eshkol Nevo gehört zu den produktivsten israelischen Schriftstellern seiner Generation. Er ist Jahrgang 1971. Mein Kollege Carsten Huck hat seinen neuen Erzählband, der jetzt auf Deutsch unter dem Titel »Trügerische Anziehung« erschienen ist, gelesen.
Liebe kann oft wehtun und Sehnsucht bringt manchmal auch Tränen, heißt es im Lied »Wenn die Sehnsucht nicht wär« der Schlagersängerin Vicky Leandros aus dem Jahr 1971. Es ist dasselbe Jahr, in dem Eshkol Nevo in Jerusalem geboren wurde. Das ist so schön an Literatur, an Kunst überhaupt. Sie kommuniziert über weite Räume hinweg, manchmal auch nur atmosphärisch. Und so könnte dieser deutsche Schlager eine Art thematischer Soundtrack für den neuen Roman des israelischen Schriftstellers abgeben. Nevos neuer Roman besteht aus drei in sich abgeschlossenen Erzählungen, die aber auf subtile Weise miteinander in Verbindung stehen. Die erste unter dem Titel »Die Straße des Todes« führt von Israel nach Lateinamerika und wieder zurück. Asien und Lateinamerika gehören zu den klassischen Reisezielen junger Israelis, die sich dort eine Auszeit vom aufreibenden Alltag nehmen. Einer von ihnen ist der arbeitslose Musiker Omri. Im bolivianischen La Paz lernt er ein junges Paar auf Hochzeitsreise kennen.
Sie hatte mich auf der Straße angesprochen, fragte mich auf Englisch mit israelischem Akzent, ob ich wisse, wie man zu Juans Eisdiele komme. Ich rang kurz mit mir, ob ich das Spiel eröffnen und auf Englisch antworten sollte, doch ihr Blick hatte etwas, das mich von der ersten Sekunde an erregte. Also antwortete ich auf Hebräisch, dass ich auf dem Weg dorthin sei und sie mich gerne begleiten könnten.
Schnell wird klar, dass der Honeymoon von Mohr und ihrem Mann Ronen nicht ungetrübt verläuft. Er sagt kaum etwas und sie taucht nachts überraschend im Hotelzimmer von Omri auf. Der ist, gerade frisch geschieden und in Sorgerechtsstreitigkeiten verwickelt, empfänglich für das Interesse der gut 10 Jahre jüngeren Frau. Sie fragt ihn über seine Beziehung aus, ist offensichtlich nicht sicher, ob Ronen der passende Mann für sie ist.
Am Ende, sie mochte höchstens eine Stunde bei mir gewesen sein, stand Mohr vom Bett auf. Ich muss zurück. Nicht, dass Ronen plötzlich aufwacht. Aber Moment mal. Nun stand ich auf. Willst du mir nicht verraten, warum diese ganzen Fragen? Das kann ich nicht.
Die Geschichte wird retrospektiv erzählt, und zwar einem Anwalt. Denn Mohrs frisch angetrauter Ehemann ist nach dieser nächtlichen Begegnung auf dem berüchtigten Camino de la Muerte mit dem Fahrrad tödlich verunglückt. Mohrs Schilderungen vom angeblichen Unfall werden von der Polizei nicht bestätigt, vielmehr findet sie Zeichen einer Auseinandersetzung. Mohr fordert Omri nun auf, ihre Version des Geschehens zu stützen, obwohl er gar nicht dabei war. Langsam schwant ihm, dass Mohr ihn wohl von Anfang an manipuliert hat.
Erst jetzt erkenne ich die vielen Anzeichen, die mich schon die ganze Zeit über hätten misstrauisch machen können. Das ist das Problem mit solchen Anzeichen. Man erkennt sie immer erst im Nachhinein.
Würde Omri Moore mit einer Falschaussage entlasten, geriete er selbst in Verdacht, am Tod ihres Mannes beteiligt gewesen zu sein. Am Ende rettet ihn das Alibi, das ihm ein italienischer Schriftsteller gibt, den er nach der abgebrochenen Verfolgung auf der Straße des Todes kennengelernt hatte. Nevo spielt hier das postmoderne Spiel mit der Figur des Autors. Denn nachdem Omri dem Schriftsteller von dem seltsamen Ehepaar, dem er nachgefahren war, erzählt hatte, beschließt der, eine Geschichte darüber zu schreiben. Das Ergebnis dieser Begegnung könnte also das vorliegende Buch sein. Solch erzählerische Winkelzüge machen dem Autor spürbar Spaß. Überhaupt spielt er gerne auch mit seinem Personal. In der dritten Teilerzählung taucht Omri wieder auf. Er gibt einen psychedelischen Trommelworkshop, der zum Verschwinden eines Mannes führt, dessen Ehe in die Jahre gekommen ist. Nun allerdings ist Omri nicht mehr Protagonist, sondern eine Nebenfigur. Erzählt wird von der Frau des verschwundenen Mannes. Das übergreifende Thema dieses Buches ist ein spielerisches, dabei existenzielles Nachdenken über das Wesen der Liebe, wie sie entsteht, wie sie sich entwickelt. Originell daran, die einzelnen Geschichten sind aufgebaut wie Kriminalfälle. Vielleicht hat sich der Autor da aber auch an Dror Mishani orientiert, dessen ähnlich aufgebauter Kriminalroman 3 vor 5 Jahren zu einem sensationellen literarischen Erfolg in Israel und auch in Deutschland geworden ist. Nevo konstruiert lustvoll jeweils eine kritische Situation, die sie zum Reden und Geheimnisse ans Tageslicht bringt. In der ersten Geschichte geht es um den rätselhaften Tod des radelnden, ungeliebten Ehemannes, in der zweiten um eine mutmaßliche sexuelle Belästigung und in der dritten um das plötzliche Verschwinden einer Person. Es gibt also immer einen Fall, über den der jeweilige Ich-Erzähler berichtet. Und immer wieder gibt es auch eine überraschende Wendung. Der Leser erfährt, wie ein Schmerz oder eine Sehnsucht liebesanfällig macht. Nevos Protagonisten könnten immer auch Opfer ihrer Projektionen sein, eines Erlebens, das vielleicht viel mehr mit der eigenen Befindlichkeit als mit den Signalen eines Gegenübers zu tun hat. Die Kunst des Autors besteht darin, wie in jedem guten Krimi, Puzzlestücke auszulegen, die sich erst später zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Nevo ist ein charmanter Erzähler, dialogstark, humorvoll, lebensnah, dicht an seinen Figuren, deren Irrungen und Wirrungen er vorführt, ohne sie zu bewerten. So bleiben alle Geschichten spannend und die erzählte Realität so vielschichtig wie das Leben.
Das war eine Rezension von Carsten Huck, der Eshkol Nevos Erzählband »Trügerische Anziehung« gelesen hat, aus dem Hebräischen von Ulrike Harnisch. DTV, 301 Seiten, kosten 24 Euro. Jetzt geht es um ein Buchprojekt, das viele Fragen stellt. Wie verändert sich die Perspektive auf gesellschaftliche Klassen, wenn der Wechsel nicht raus aus der, sondern rein in die Klasse der ArbeiterInnen stattfindet? Was hat Klasse mit Sprache zu tun? Was passiert etwa, wenn man die Sprache der Eltern hinter sich lässt? Mit all diesen Fragen befasst sich das Buch Working Class Daughters, über Klassen sprechen. Ich habe mit Christina Dreit, die das Buch mit ihrer Schwester Carolina Dreit herausgegeben hat, gesprochen und sie zuerst gefragt, was war die Ausgangsfrage, warum ein Buch über Working Class Daughters?
Der Titel Working Class Daughters wäre auch übersetzt Töchter der ArbeiterInnenklasse. Also es ging uns auch darum zu fragen, wie können wir uns eigentlich mit einer ArbeiterInnenklasse, die es vermeintlich nicht mehr gibt, also so ein Aufwachsen in den 90er Jahren oder wir sind in den 90er Jahren aufgewachsen, wo stark so eine Narration von es gibt eigentlich keine Klassen mehr. Genau, also die sehr stark war und wir uns auch gefragt haben, okay, wie können wir uns eigentlich mit so einer ArbeiterInnenklasse, weil es die natürlich auch weiterhin gibt und Klassen weiterhin bestehen, wie können wir uns damit in Verbindung setzen? Das war auch eine Ausgangsfrage für unsere Arbeit.
Und welche literarischen oder außerliterarischen Vorbilder gab es für Sie beide, also Sie und Ihre Schwester?
Wir haben 2018 angefangen, Interviews zu führen. Wir haben einen Fragebogen erstellt. Der Fragebogen war inspiriert von der feministischen Gruppe Precarias a la Deriva, die losgezogen sind und einfach Frauen am Arbeitsplatz, auf der Straße, in ihrem Alltag befragt haben. Und die Idee zum Buch kam dann erst, als wir gemerkt haben, okay, wir können gar nicht so viel Interviewmaterial, so viel tolles Material unterbringen in den Installationen, die wir gemacht haben. Und da kam die Idee zu dem Buch auf. Und da waren unter anderem Vorbilder Erika Runges, Bottropper Protokolle oder Maxi Wanders Guten Morgen, du Schöne, die in den 70er Jahren ja sehr populär waren. Und da fanden wir einfach interessant, diesen so einen dokumentarischen Zugang. Menschen sprechen in ihrer alltäglichen Sprache über ihren Alltag.
Und das sollte man dazu sagen, also Maxi Wander und Erika Runge, die haben beide das gemacht, was auch sie jetzt gemacht haben, dass sie ausgegangen sind eben von diesen Tonbandaufzeichnungen. Genau, ja. Sie haben auch eine Ausstellung realisiert. Da haben sie sich entschieden, dass sie eben genau diese Audios ja zugänglich machen, dass das Teil der Ausstellung ist. Warum haben Sie das entschieden?
Vielleicht noch einen Satz zu Maxi Wander. Maxi Wander hat auch sehr viel Kritik bekommen, da sie auch zum Teil sehr stark eingegriffen hat in die Interviews und Teile verändert hat. Und das war für uns auch ein Teil der Frage, wie wollen wir eigentlich arbeiten, wie wollen wir das gestalten, wie wollen wir die Interviews oder wie können wir auch die Interviews in ein Buch übersetzen? Und wir haben uns für so eine Art softes Lektorat entschieden, also sehr nah eigentlich an dem Gesprochenen dran zu bleiben und auch immer wieder in Austausch mit den Interviewten zu bleiben. In der gesprochenen Sprache ist natürlich, sind die regionalen Verortungen, spielen dort viel mehr eine Rolle, die Haltung, die Art und Weise, wie gesprochen wird. Also da ist ganz viel drin. Und dann war die Frage für uns, wie wir das in ein Buch übersetzen können, also in die geschriebene Sprache übersetzen können und was wir auswählen.
Wenn ich daran denke, mit welchen Gefühlen ich dieses Buch gelesen habe, ich erinnere mich daran, dass ich das ja als sehr angenehm empfunden habe, bei diesem persönlichen Gespräch Teil zu sein, also diese Intimität, diese Nähe. Wie ging es Ihnen, als Sie diese O-Töne selbst zum ersten Mal gehört haben? Also das ist ja schon auch eine Selbstbefragung, die da stattfindet. Ich habe mich immer wieder gefragt, ja, die Frage kenne ich. Nein, die Frage kenne ich nicht. Also ja, wie ging es Ihnen?
Wir sind sehr stark von uns auch ausgegangen, also haben sehr stark auch unsere Fragen mit in die Interviews. Also es waren keine Interviews im klassischen Sinne, sondern eher Gespräche am Küchentisch. Und wir haben sehr stark auch unsere Fragen dort mit reingebracht und waren auch sehr berührt von den Gesprächen, die wir geführt haben und merken auch, dass wir immer wieder darauf auch zurückkommen. Also dass es zum Teil so eine gemeinsame Sprache sich auch entwickelt hat, dass ich dann in anderen Kontexten dann diese Geschichte zitiere, weil die einfach so prägnant ist und da etwas Schönes irgendwie beschrieben wird oder etwas auf den Punkt gebracht wird.
Welches Beispiel fällt Ihnen da ein?
Eine Geschichte, die auch, auf die ich mich immer wieder beziehe oder auf die wir uns immer wieder beziehen, ist beispielsweise Ewe, die einen Theaterbesuch beschreibt mit ihren Eltern und der Vater einfach immer wieder verschwindet, bevor die Vorstellung losgeht. Also dieser Ort mit den Codes, die jetzt für die Person, die wir interviewt haben, vertraut sind oder die sie sich angeeignet hat, aber für den Vater schon etwas auslöst, dass der Vater einfach verschwindet, bevor die Aufführung überhaupt losgegangen ist.
Das war Christina Dreit. Das Buch Working Class Daughters über Klasse sprechen hat sie herausgegeben mit Carolina Dreit, mit visuellen Einschreibungen von Selina Lampe. Mandelbaum Verlag, 164 Seiten, 20 Euro. Heute ist bekannt gegeben worden, dass die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung den Ethnologen und Religionswissenschaftler Karl-Heinz Kohl mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa auszeichnet. Und auch die Essayistin und Kritikerin Marie-Louise Knott erhält einen Preis der Akademie in Darmstadt. Ihr ist der Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay zugesprochen worden. Beide Preise sind jeweils mit 20.000 Euro dotiert und werden zusammen mit dem Georg-Büchner-Preis am 2. November in Darmstadt verliehen. Das war der Büchermarkt heute hier. Und heute im Programm geht es gleich weiter mit Forschung aktuell. Heute geht es um ein neues Alzheimer-Medikament, das in Europa zugelassen werden könnte. Am Mikrofon war Nora Karches.